Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Klassik-Podcast.
Hallo, hallo. Wir sind Stocksteif und Prüde, der neue Podcast über klassische Musik. Mein Name ist Yannick und unser heutiges Thema lautet die größten Klischees über klassische Musik. Ich freue mich, dass wir damit einsteigen. Bei mir im Studio sind noch
Mo, Moritz
und Thomas.
Ja, schön, dass ihr dabei seid und dass wir dieses Projekt zusammen machen. Wir haben ja schon lange Zeit über das Podcasten geredet und ich habe ja die Idee in den Raum geworfen und die musste da ein bisschen reifen. Und heute sind wir hier und machen unsere erste Aufnahme und mit einem richtig schönen Thema, finde ich. Finde es
spannend.
Ja. Es irgendwie passt auch, warum wir überhaupt diesen Podcast machen wollten, oder?
Ja, es ist voll gut, dass eigentlich, ich meine, alle, wie bei allen Leuten, die so ein bisschen Nerds sind für so ein irgendein spezielles Thema, es ist ja eigentlich vielleicht auch mal ganz interessant für Leute, die nicht so direkt mit dem Thema klassische Musik zu tun haben, mal ein bisschen was darüber zu hören. Und es gibt ja doch relativ viele Klischees darüber und einfach gleich mal das Thema heute, über das wir reden wollten und haben ganz viele Klischees rausgefunden, die es gibt, die wir alle mal durchdeklinieren wollen.
Schön, ja, vielleicht wollen wir uns mal vorstellen, oder? Woher kennen wir uns? Wer sind wir?
Also wir sind alles Musiker, die in Hannover leben und dem Orchester im Treppenhaus angehören. Ich bin Schlagzeuger und arbeite freiberuflich als Musiker und Schlagzeuglehrer.
Ich wollte genau. Schon sagen, ich dachte, du sagst als Musiker und Schlagzeuger. Auch schon Klischee.
Ja, okay. Bisschen.
Genau. Ich mache das gleich mal kompliziert. Ich bin der zweite Moritz in der Runde und auch Musiker und zwar Geiger und arbeite in allen möglichen Bereichen in Deutschland, aber vor allem in Hannover eben hier und auch in Essen noch in einem Kammerorchester.
Ich bin der Thomas, komme aus Süddeutschland, deswegen habe ich gesagt, ich bin der Thomas. Und das macht man nämlich so. Und ich bin Dirigent und auch noch ein bisschen Cellist und bin der künstlerische Leiter von diesem Orchester und bin auch, wie nennt sich das, Unimusikdirektor in Hamburg noch zusätzlich.
Ja, ich bin Yannick, wie ich es vorhin schon gesagt habe, bin freiberuflicher Bratschist. Und Musiker, muss man das als Bratscher auch sagen.
Oh, ich habe keinen Witz.
Genau, ich spiele so ein bisschen überall und nirgends. Und natürlich auch im Orchester im Treppenhaus an der Bratsche immer gerne dabei. Und ich habe auch, deswegen bin ich auch zum Podcasten gekommen, habe auch einen anderen Podcast, aber da geht es um was ganz, ganz anderes. Da können wir ein andermal drüber reden. Vielleicht.
Ja, das wird bestimmt zwischendurch immer Thema, weil ich finde es richtig schwierig, aus dieser Bierflasche zu trinken mit diesem Mikro, das man da so vor dem Mund hat.
Gibt's da Tipps?
Was da vielleicht so eine super Überleitung wäre zu dem Bier-Podcast, den du hast. Aber ja, darüber sprechen wir später.
Ja, mein anderer Podcast, ein Bier-Podcast tatsächlich. Ich trinke halt nicht, also man trinkt, also ich trinke nicht so gerne aus der Flasche, sondern aus dem Glas und irgendwie, keine Ahnung, für mich fühlt sich das hier ganz natürlich an mit dem Mikro und dem Glas, aber
ist Gewohnheit.
Ist Gewohnheit, ja.
Du musst den Namen noch sagen, damit man auch findet.
Ich, Craft Beer and Friends findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, iTunes, Spotify. Ja, ist jetzt vielleicht nicht so ganz dieselbe Zielgruppe, Thomas, ne? Aber
voll.
Ich würde das auch bestätigen.
Ja, wir können ja vielleicht mal sagen, was wir überhaupt noch mit diesem Podcast vorhaben, worüber wir noch reden wollen. Also wir haben ganz viele Themen zusammengesucht und ich finde, es wird so viel über klassische Musik irgendwie geredet, aber irgendwie es passiert halt so viel in der klassischen Musik und ich finde, wir sind Musiker, wir stehen halt eher für diese Art von Musik und das sind irgendwie auch Dinge, die wir hier im Podcast behandeln wollen, oder?
Du meinst, dass es einfach auch Entwicklungen gibt, die weg von den Klischees gehen heutzutage? Ja, dafür stehen wir, glaube ich, sehr stark. Bin gespannt, wie viel wir dann aber da im Endeffekt doch bestätigen müssen von diesen Klischees. Wir werden sehen.
Ja, wir sind ja momentan gerade, hängen relativ viel aufeinander, weil wir auch gerade in der Produktion drin hängen, nämlich sind gerade die Proben für Darkroom.
Darkroom, hat einen spannenden Titel. Es geht weniger um irgendwelche Folterkeller oder irgendwelche sexistischen Dinge, als um ein Dunkel-Live-Hörspiel, das wir jetzt in der 5. oder 6. Auflage, glaube ich, dieses Jahr machen, mit Synchronstimmen bekannter deutscher, bekannten deutschen Synchronsprechern, die eine Geschichte erzählen, kombiniert mit klassischer Musik. Und da feiern wir am Mittwoch die Premiere in Verden.
Übermorgen.
An der Aller. Mhm. Schönes Städtchen.
Ja, war ich jetzt noch nicht. Ja, das Thema von dem Darkroom ist Weltraum.
Ja, der Yannick hat mal irgendwann, ich weiß gar nicht, wie wir auf die Idee kamen, wir wollten eigentlich die Geschichte von der ersten Mondlandung erzählen, weil wir auch immer spannend finden, bei Darkroom auch mit der Dunkelheit zu spielen. Ist ja so, dass die Leute da auf Feldbetten liegen und Schlafbrillen aufhaben, also nicht sehen. Das ist ja wirklich wie ein Hörspiel hören, das ganze Konzert. Und es ist immer spannend, dann auch sich so eine Schwärze oder auch so ein starkes Licht, wie man das ja auch, ich glaube, dass man im Weltall auch sehr stark die Helligkeit wahrnimmt und nicht nur die Dunkelheit. Also dieses ganze Thema war irgendwie spannend und überhaupt so die Reise zum Mond. Und dann meinte Yannick irgendwann mal, es gibt noch viel spannendere Stories als die Reise zum Mond.
Ja, und die Reise zum, der erste Mondflug ist ja sowas von ausgelutscht. Da wurden hunderte Filme drüber gemacht, tausende Reportagen und so, und da weiß man alles. So.
Trotzdem, ich glaube, die allermeisten wissen gar nicht, was da wirklich passiert ist. Ja. Aber trotzdem ist Voscher 2 auf jeden Fall viel spektakulärer.
Genau, richtig, richtig spannende Mission, nämlich der erste Weltraumspaziergang, eine russische Mission, bei der so wirklich so ziemlich alles schief gelaufen ist, was nur schief gehen konnte. Super, super spannend, super interessant, und genau, wir fassen das Ganze dann noch in Musik und umweben das mit Soundeffekten, und ja. Fand unsere Probe heute so witzig, als wir haben einen Nachmittag darauf verbracht, dass man vielleicht auch nicht so viele Musiker irgendwie verschiedene Soundeffekte auf unseren Instrumenten, also irgendwie, was war es, eine Rakete?
Raketenstart,
was hatten wir noch?
In der Rakete.
Ich finde auch die Ansage toll als Dirigent zum Orchester, okay, macht mal einen Flugzeughangar. Wie klingt der?
Was klingt der? Sauerstoffmangel.
Ihr könnt ja eine Zündung herstellen. Und so. Ja.
Aber ansonsten können wir vielleicht nochmal kurz über andere Projekte reden, was wir so erlebt haben. Ihr wart in Wien mit
Grafeneck bei Wien, kann man glaube ich sagen. Das ist circa ein Stündchen von Wien entfernt. Das ist Schloss oder Burg?
Ja,
Schloss Grafeneck. Also eigentlich ein ganz kleines Örtchen, wo es aber eine sehr große Freiluftbühne gibt, den Wolkenturm, der von ziemlich renommierten Ensembles und Orchestern bespielt wird. Und wir hatten die Ehre, nach einem Konzert des Mariinsky-Theaters unter Leitung von Gergiev in der Reitschule in Grafeneck noch sozusagen eine Art Aftershow.
Nee, andersrum. Also quasi das Mariinsky war eure Vorband, würde ich sagen.
Genau, ja. Ja, genau, da haben wir gespielt. Stundenlang Disco, Tanzmusik und wirklich auch ich glaube, was Einzigartiges für dieses Festival geboten, weil das Publikum sowohl als auch die Veranstalter, glaube ich, sowas in der Richtung noch nicht ausprobiert hatten und da irgendwie auch sehr Neuland betreten haben. Das war für, glaube ich, alle ziemlich interessant.
Ja, cool, dass sie das gemacht haben.
Ja. Mhm.
War sowieso cool, da zu sein. Ich fand vor allem faszinierend die Anspielprobe, in der sie zum ersten Mal mit dem Solisten zusammen Tchaikovsky
wie also das Mariinsky-Theater
haben. Ja, genau. Genau, nicht unsere. Unsere war auch toll. Vor allem die von denen. Und Gergiev einfach nicht da war und einfach die Anspielprobe nicht selbst dirigiert hat, sondern dann hat das der Konzertmeister dirigiert und der kam dann nur zum Konzert. Das für alle, die jetzt nicht so viel mit klassischer Musik zu tun haben, ist eher selten, dass der Dirigent erst zum Konzert selber kommt und dann im Konzert zum ersten Mal mit dem Solisten zusammenkommt und dem Hallo sagt und mal guckt, wie der das so spielt.
Guck's dir nicht ab, ne?
Ich finde es vor allem auch einfach beeindruckend, so als Konzertmeister, dass der das irgendwie, also hat er das gut gemacht? Oder
ja,
also?
Vor allem. Also es gab ein paar Stellen, die haben überhaupt nicht funktioniert und das haben die aber ignoriert, haben einfach weitergespielt.
Ja.
War anscheinend klar, später wird es schon gehen mit Gergiev. Aber den Rest hat er ziemlich gut gemacht.
Mori, du bist auch Konzertmeister in ganz viel. Würdest du das dir dazu trauen, oder?
Mhm, schon, ja. Also vielleicht sogar noch besser als Gergi unter Umständen. Nee, also das ist schon außergewöhnlich. Also das kann auch nicht jeder Konzertmeister, sagen wir mal so.
Na gut. Und ein anderes Konzert hatten wir. Ich glaube, wir haben einen langen Traum von Thomas ist in Erfüllung gegangen, nämlich ein Konzert mit Dota.
Yes. Endlich ist es soweit. Wir haben schon viele Konzerte zusammen mit Popsternchen gemacht in den vergangenen Jahren. Eigentlich immer mit dem Konzept, dass wir zusammen mit denen gespielt haben, die meistens auch alleine gespielt haben und wir auch alleine gespielt haben, was dann immer dazu führt, dass 600 Leute, die dieses Popsternchen hören wollen, eben auch noch eine halbe Stunde, keine Ahnung, Tchaikovsky hören davor und das ja auch dann immer ganz toll finden. Es ist irgendwie schön, das so zu kombinieren und dann keinen Crossover zu machen und irgendwie zu denken, wir spielen jetzt Tchaikovsky mit diesen Pop-Leuten zusammen oder so. Und diesmal hatten wir endlich die Gelegenheit, das mit Dota zu machen, die ich schon lange sehr verehre und hallo Dota, wenn du zuhörst. Voll gut, war voll schön. Genau, und wir haben zwei Konzerte zusammen gespielt in Berlin und Hannover und ich mag die Lieder einfach total gerne und die dann begleiten zu können und dazu dann auch noch Verklärte Nacht zu spielen vor 600 Leuten in Hannover, die dieses Stück alle noch nie gehört hatten. Spekuliere ich jetzt. Das war richtig gut.
Ja, hat Spaß gemacht. Sehe ich genauso.
Stopp, Steif und Prüde. Wir erklären Klassik.
In dieser Rubrik wollen wir uns den Fragen von unseren Followern widmen. Wir haben schon im Vorfeld ein bisschen die Fühler ausgestreckt und einfach mal ins Blaue reingefragt, was wolltet ihr schon immer über klassische Musik wissen. Und wir haben auch zwei relativ interessante Fragen bekommen, doch sehr interessante Fragen bekommen. Ich stelle mal direkt ein. Imme fragt, warum tragt ihr so oft schwarze Kleidung?
Oh, es geht an die Substanz der Berufsethos.
Du trägst dass jetzt man auch schwarz?
Ich, ach nee, nee, nicht ganz. Nicht mehr. Gar
wir
nicht.
Tragen doch jetzt alle schwarz.
Dunkelblau. Ich bitte differenzieren. Ja, also so eine Uniformierung ist natürlich, bringt erstmal schon so ein Gemeinschaftsgefühl auch für den Zuhörer und den Zuschauer mit sich. Also die Leute, wenn die das Gefühl haben, da tritt wirklich eine Einheit auf, die sind alle gleich angezogen, das hat schon einen Effekt auf die Leute. Jetzt könnte man natürlich auch alle in rosa Hemdchen auf die Bühne kommen, das wäre auch eine Option. Aber schwarz hat sich irgendwie traditionell so durchgesetzt in vielen Situationen. Unter anderem auch Beerdigungen natürlich, aber so in ganz vielen anderen künstlerischen Bereichen ist das tatsächlich auch Usus. Und vielleicht ist das auch eine Frage, die man dazu nutzen sollte, das durchaus mal zu hinterfragen, ob das wirklich auch richtig ist, immer schwarz zu tragen.
Ja, aber tatsächlich, vielleicht wissen wir es auch gar nicht so ganz zu Ende zu beantworten. Vielleicht ist das auch noch was man mal noch verfolgen muss, warum wir eigentlich genau diese Farbe immer tragen.
Ja, aber ich meine, das kommt ja mit Sicherheit vom schwarzen Anzug und der schwarze Anzug kommt vom Frack.
Und warum und war der schwarz?
Ja, warte mal, ich bin noch nicht fertig. So, der Frack kommt dann, ja gut, ja stimmt, warum war der schwarz, weiß ich jetzt auch nicht, stimmt. Aber ich meine, genau, der Frack kommt dann wahrscheinlich von so schicken Kleidungsstücken und dann kann man es ja noch weiterführen und geht dann irgendwie quasi ins Höfische, als dann wirklich Musiker hauptsächlich bei Hof angestellt waren und da mussten die ja im Prinzip das tragen oder haben das getragen, was man da halt eben getragen hat. Also waren dann auch eher schick unterwegs und da hatten dann Frack und dann war es wahrscheinlich Mode, dass diese Uniform dann irgendwann mal schwarz wurde über die Zeit.
Kann sein.
Und wir sparen uns jetzt halt einfach, also sparen sich halt einfach viele Ensembles das weiße Hemd und diesen Schwalbenschwanz und den Kummerbund und was man alles. Also ich finde der Frecke zum Beispiel ganz, ganz grausam. Ich hasse meinen Frack abgrundtief. Ja, und jetzt ist man halt irgendwie, sind viele beim Schwarz gelandet, würde ich jetzt mal sagen.
Vielleicht ist ja auch der Schornsteinfeger der Ursprung gewesen. Wir haben auch viel geschrubbt wie so ein Brat.
Okay, gut. Wir kommen zur nächsten Frage. Linda fragt, es gibt ja den Mythos, dass alte Geigen besser tragen als neue, beziehungsweise die alten einen besseren Klang haben. Wie wäre eure Meinung dazu?
Uiuiui. Jetzt machen wir ein Fass auf. Also das ist, alle gucken mich an. Das,
ja, als Geiger bist du natürlich erstmal angesprochen. Mein Thema. Ja.
Erstmal, Das ist, kann man so pauschal nicht sagen, dass unbedingt alte Geigen immer besser tragen sollen oder müssen. Aber es ist schon so, dass die schönen alten Instrumente sich dadurch auszeichnen, dass sie tollen Klang produzieren und nicht ohne Grund sind die deswegen auch so teuer. Also es gibt ja Stradivari, die, weiß nicht, in die Millionen gehen. Was für ein so Otto Normalbürger.
Die teuerste Stradivari oder das teuerste Instrument der Welt ist übrigens keine Geige, sondern eine Bratsche.
Und wie teuer ist die?
Ab mehrere Millionen. Also die ist, glaube ich, gerade auch zum Verkaufen schon längere Zeit.
Das muss aber dann
keiner haben, oder?
Zweistelligen Bereich.
Ja, ist unfassbar. Ich müsste es mal nachschauen.
Würde ich
ja, ja, sehr, sehr, sehr viel.
Mhm. Ja. Und ja, also da können verschiedene Faktoren darauf ein. Also manche sagen, das Holz, was es damals gab, war so beschaffen durch klimatische Zustände, dass es besser trägt. Also dass irgendwie, es war nicht so warm, es gab härtere Winter, deswegen sind die Maserungen dichter und das Holz irgendwie dadurch trägt besser. Und das kann man eigentlich heutzutage gar nicht mehr so herstellen. Andere sagen, dass die großartigen Musiker, die so lange und oft sozusagen jahrhundertelang auf so einem Instrument schon gespielt haben, den Klang auch irgendwie beeinflussen. Und also wenn da so ein Oistrach schon 50 Jahre auf so einer Geige gespielt hat, das macht natürlich auch was mit dem Holz. Und das könnte so eine der Gründe sein dafür, dass die so gut tragen. Aber ganz, wenn man jetzt zum Beispiel Christian Tetzlaff, ist auch ein berühmter Geigensolist, anguckt, der hat seine, was auch immer er vorher gespielt hat, glaube eine Guarneri, gegen eine neu gebaute Geige eingetauscht von ein paar Jahren. Das ist, glaube ich, inzwischen so ein Jahrzehnte her und der spielt seitdem immer auf neuen Instrumenten. Es gibt inzwischen auch ganz viele Solisten und Professoren und was auch immer, die neu gebaute Instrumente nehmen. Die tragen auch fantastisch, aber natürlich ist so der Charme von so einer alten italienischen Geige ist unüberboten, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Ja, ich spiele ja auch einen Neubau und bin damit sehr zufrieden und ich finde auch bei alten Instrumenten ist ja, also der Preis kommt ja natürlich nicht vom Klang, sondern eigentlich viel, viel mehr vom Sammelwert, weil es gibt ja auch sehr, sehr teure, sehr alte Instrumente, die eigentlich gar nicht mehr richtig spielbar sind. Mhm. Und ja, ich finde das Thema auch schwierig. Es ist natürlich auch irgendwie sehr viel Mythos dahinter und ich glaube natürlich, dass halt eben die einfach sehr gut gebaut sind. Ob die jetzt mit dem Alter besser werden, weiß ich nicht.
Aber es ist natürlich schon auch toll, oder? So ein 350 Jahre altes Werkstück so in der Hand zu haben, das auch noch so toll funktioniert. Das ist ja Wahnsinn, also dass sowas überhaupt geht, dass solche Instrumente über 300 Jahre lang grandios funktionieren. Die muss man natürlich immer wieder instand halten und immer wieder flicken und so, aber
und man immer noch drauf arbeitet. So, ne?
Ja, genau. Also es ist ja, die genauso gut klingen wie was man heute herstellt. So, ja. Ne? Das gibt es ja
das eigentlich nicht. Das älteste Instrument, auf dem ich jetzt vor kurzem mal gespielt habe, war eine Amati von 1570. Das war schon wie so ein Baby, was man in der Hand hält und bloß nicht irgendwie falsch berühren will, weil es so kostbar ist irgendwie.
Aber kann man da ganz normal drauf spielen?
Ja,
oder?
Ja. Also das war ein Instrument, da sind tatsächlich Darmsaiten drauf. Das sind die Saiten, die sozusagen zu der damaligen Zeit auch benutzt wurden. Heutzutage die überwiegende Mehrzahl der Leute benutzt Stahlsaiten oder Synthetiksaiten. Die sind einfach, halten länger und haben weniger Stimmungsschwierigkeiten. Ja, aber die wird ganz viel gespielt, diese Geige, das weiß ich aus erster Hand.
Wow. Ja, das war's mit Fragen. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns. Ja, jetzt habe ich noch gar keine richtige Adresse, an die man das dann schicken könnte. Tragen wir nach, da wo ihr einfach unseren Podcast hört, auf Facebook. Ihr findet uns schon. Und wir beantworten dann gerne eure Fragen. Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik. Nämlich haben wir ein Lieblingsstück, was wir euch vorstellen wollen, beziehungsweise ein Lieblingsstück der Woche mitgebracht von Thomas. Was hören wir gleich? Ein Ausschnitt aus?
Ich schon wieder, immer meine Lieblingssachen. Ich habe schon meine Lieblingspop-Künstlerin gehabt vorhin und jetzt kommt mein Lieblingsstück oder eins meiner Lieblingsstücke. Wir hören von Johannes Brahms aus der dritten Symphonie den dritten Satz. Das ist ein sehr bekanntes Stück, ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber es ist irgendwie so ein Stück, das mich relativ lang sehr emotional begleitet hat, so im Laufe meines Studiums. Ich habe das irgendwann entdeckt und fand es einfach so schön und dann habe ich das in der Zeit dann auch im Orchester gespielt und war dann da verliebt in eine Klarinettistin in dem Orchester und das war irgendwie so eine ganz besonders tolle Zeit und habe ich sehr stark mit diesem Stück verbunden und auch vor allem mit diesem Satz und deswegen hören wir da mal rein.
Kurzer Ausschnitt.
Schön. Kleiner Mitschnitt.
Genau, ein Live-Mitschnitt war das.
Ja, sogar von uns. Das ist vom letzten Jahr, glaube ich, ne? Dating-Konzert. Ein Format, das anbietet, den Leuten mit ihrem Smartphone was Sinnvolles zustande zu bringen während des Konzerts. Nämlich kann man immer während des Konzerts drücken und bei einer Stelle, die einem besonders gut gefallen hat, zum Beispiel. Und dann wird man dementsprechend in der zweiten Hälfte des Konzerts in einen Kammermusikraum geführt mit dann dementsprechender Musik, je nach dem Geschmack. Also datet man quasi seine Musik. Das war die Idee und es hat auch sehr schön funktioniert. Und ich glaube, das war, ja, da haben wir irgendwie so 8 verschiedene Werke in der ersten Hälfte gehabt und dann
dementsprechend. Und 8 verschiedene Werke in der zweiten Hälfte. Genau. Ja, das war cool. Weil das auch bedeutet hat, dass wir uns auch mal ein spannendes Thema, über das man vielleicht mal in einem weiteren Podcast reden könnte, ganz viel damit beschäftigen mussten im Vorfeld, was für Emotionen kann Musik eigentlich ausdrücken, weil wir anhand dieser Emotionen so eine Art von Kategorisierung aufstellen mussten, wie die Menschen, je nachdem wann sie drücken, in irgendeine andere Richtung sich quasi entschieden haben und so, also war mega kompliziert. Und dafür haben wir quasi 8 verschiedene Emotionen uns ausgedacht, sowas wie eine erregte Musik oder eine melancholische Musik und so. Und es war so ein bisschen Pionierarbeit und irgendwie auch spannend, sich da mal zusammenzusetzen, vor allem, wir uns auch ganz viel gestritten haben.
Ja, absolut.
So, ob diese Musik jetzt erregt ist oder ob die eher melancholisch ist oder ob die eher stürmisch ist.
Und selbst der, sozusagen dieser Terminus, dass man versucht, das irgendwie auf einen Nenner zu bringen, ist natürlich, kann nicht funktionieren. Und das, also wir haben das Unmögliche versucht, möglich zu machen, nämlich irgendwie Musik zu kategorisieren.
Ja. Genau, und sind dann wird man irgendwie ihr dabei nicht gerecht.
Nee, das wird man ihr nie gerecht. Und wir haben dann versucht, eigentlich so Verwandtschaftsbeziehungen zwischen verschiedenen Stücken oder Stellen in verschiedenen Stücken herzustellen. Also dass man irgendwie sagt, okay, das ist jetzt irgendwie verwandt auf irgendeine Weise mit dieser anderen Stelle. Und damit kann man, finde ich, ganz gut leben. Weil da muss man gar nicht sagen, das ist jetzt traurig und das ist ganz fröhlich.
Das ist doch Dur.
Genau. Sondern man kann einfach sagen, irgendwie das ist, hat eine gewisse Verbindung, diese beiden Musiken. Und damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten, finde ich.
wo war denn der Brahms jetzt so in den in diesem Kategoriegeflecht,
ja.
Dass der Ausschnitt,
Orange.
Den wir jetzt hatten,
Orange,
ganz genau, Farbe,
wir
der
reden, ja.
Wird natürlich Farben dann irgendwann verteilt, die Partituren mit Farben markiert. Und der ist so eher so auf der melancholischen Seite natürlich, aber auch nicht die ganze Zeit. Also ist schon auch sehr differenziert gewesen.
Ja, und ganz viele melancholische Stellen, also die Orangenstellen, das war dann nachher Mendelssohn-Streichquartett, kann das sein?
Nee, ja. Das war tatsächlich, hat vor allem zu Schubert,
ach, Rosamunde Schubert geführt. Ja. Mhm.
Genau, Mendelssohn war eher so aufgewühlt.
Ah, richtig. Mhm.
Stocksteif und Brüder.
Kommen wir zu unserem Thema heute, nämlich die größten Klischees über klassische Musik. Wir haben eine Google-Suche gestartet, sind im Prinzip die meistgesuchten Klischees über klassische Musik oder halt eben Dinge, die wir ein bisschen rausgesucht haben. Ich fange mal gleich mit dem ersten Klischee an. Also Klischee Nummer 1. Nur alte Leute hören klassische Musik.
Aua. Es tut ein bisschen weh, sowas zu hören, muss ich ganz offen gestehen.
Ja, ich meine, wir zum Beispiel hören ja klassische Musik und wir sind jetzt nicht so alt, ne?
Aber wir sind vielleicht auch nicht der Durchschnitt im Konzertsaal. Also,
das ist leider.
Wenn man da dann wirklich sich vermehrt Orchesterkonzerte oder Opern oder was anhört oder ansieht, muss man schon feststellen, dass da viele ältere Herrschaften ist und dass man da, glaube ich, schon eher noch der jüngeren Fraktion angehört. Was nicht heißt, dass nur alte Leute klassische Musik hören. Alte Leute gehen damit vielleicht vermehrt ins Konzert auch. Ich weiß nicht, wie die Statistiken, da gibt es ja wahrscheinlich auch nicht, was Radio oder so angeht, wie die da sind, aber auf jeden Fall ist da irgendwie was dran. So.
Deine Erfahrungswerte sagen.
Meine Erfahrungswerte sagen, ist was dran. Wir, glaube ich, vom Orchester versuchen ja auch oder freuen uns, dass wir einen vergleichsweise relativ jungen Altersschnitt oder eine relativ junge Zielgruppe anlocken können, also auch durch verschiedene experimentelle Formate oder das Verbinden von klassischer Musik mit Wort, Sprache, Geschichte, wie auch immer. Aber ich glaube, das ist auch eher die Ausnahme, ja.
Ja, also die zwei Aspekte, die du gerade angesprochen hast, waren ja auch ein Grund, warum ich irgendwann dachte, man muss mal dieses Orchester gründen. Das eine ist, dass es einfach nur ein relativ spezieller Ausschnitt aus der Bevölkerung immer ist, der in klassischen Konzerten sitzt. Und auf der anderen Seite, ich aber wusste, dass es doch viele junge Leute gibt, die eigentlich klassische Musik cool finden. Und ich habe mich nur gefragt, warum gehen die da nie hin und kann man das nicht irgendwie besser mischen? Also warum gehen nicht auch jüngere Leute ins Konzert? Und das ist tatsächlich echt schon immer noch sehr die Ausnahme und deswegen umso besser, dass da mittlerweile echt mal was passiert und es Ensembles wie zum Beispiel uns gibt, die mal was anderes ausprobieren und es auch tatsächlich dann schaffen, jüngere Leute ins Konzert zu bringen. Unter anderem, weil sie auch damit rechnen, dass da eben nicht nur Ältere sind. Da fühlt man sich wahrscheinlich einfach nicht wohl, sondern dass man weiß, das ist ein gemischtes Publikum, da sind ältere Menschen, jüngere Menschen und es ist einfach auch völlig egal, wie alt ich bin, sondern ich fahre einfach nicht weiter auf, egal wie ich bin.
Mhm. Finde, das passt ganz gut zum nächsten Klischee, was wir haben, nämlich klassische Konzerte sind uncool.
Ui, das steckt in die gleiche Kerbe.
Irgendwie schon, ne?
Ja.
Aber ich kann es ja auch verstehen, weil also es ist halt so dieses Konzertformat an sich ist ja schon was sehr Altes, sehr Steifes und bietet es nicht so viel Raum. Ne? Man sitzt und hört zu und klatscht und ist dann auch schwierig. Ne? Man darf dann nicht immer klatschen, wann man will und kann ich schon verstehen, dass das für viele Leute irgendwie ja, schwierig ist, ne? Wenn man auf ein Popkonzert geht oder auf fast alle anderen Konzerte, ist man da sehr viel freier und kann da seine Emotionen viel, viel freier Lauf lassen. Und so gesehen ist es natürlich so als Format, finde ich es gut, dass sich viele Leute auch dran tun und irgendwie ein bisschen das Ganze an andere Orte bringen und ein bisschen anders aufziehen wollen.
Ja, also also ich finde es eigentlich ganz großartig, dass es sowas gibt natürlich auf der einen Seite. Ich muss sagen, das Konzert hat immer was irgendwie Meditatives zum Teil oder was irgendwie ja, Spirituelles vielleicht auch manchmal. Das hat man nicht so oft, dass da eine ganze Masse an Leuten sitzt und einfach nichts sagt und einfach nur zuhört. Das ist eigentlich, finde ich, was ganz Schönes und Besonderes. Aber natürlich, die Kategorie cool ist natürlich eine, die man jetzt nicht unbedingt damit erfüllt. Es steht auch zur Debatte, ob man das muss. Also muss man cool sein? Muss man, wenn man Kunst macht, wahrscheinlich nicht. Aber es stört auf jeden Fall auch nicht, wenn man, also es ist, hilft der ganzen Sache. Ich glaube, Jazz zum Beispiel, gerade in, eigentlich in jeder Zeit, in der es Jazz gab, hat Jazz viel sozusagen dafür getan, immer cool zu sein. Werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Könnt ihr da damit was anfangen?
Also alle Jazzer, die ich kenne, sind schon eher so coole Socken.
Und wir in unseren Frecken.
Ja, also von allen Künstlern sind wir auf jeden Fall per se erstmal die uncoolsten, würde ich sagen, als klassische Musiker. Die fleißigsten, alle klassischen Musiker, das ist ja total witzig, dass man da als Künstler bezeichnet wird, ne? Die sind alle, also führen überhaupt kein Künstlerleben, sondern sie stehen morgens früh auf, üben den ganzen Tag, gehen in Proben, strukturieren ihr Leben, seit sie 6 Jahre als Kind. Ja. So. Also ist echt so, ich glaube, es gibt keine fleißigeren, disziplinierteren Menschen als klassische Musiker und eben wirklich schon, seit sie Kleinkinder sind fast schon. Also die meisten haben nie was anderes
erlebt. Ich habe mit 3 angefangen.
Ja.
Mit Geige, alle. Ja.
Keine Edelbratsche.
Ja, nee, ich bin erst später zur Vernunft gekommen, bin auf Bratsche gewechselt.
Mit 3 Bratschern,
das wäre so riesig. Das wäre dann auch schwierig, ne? Weil die muss dann halt einfach mal so ein bisschen größer sein, als sich dann wohlfühlt. Das ist beim 3-Jährigen irgendwie, glaube ich, dann. Also.
Du hast ja sowieso schon, was ist das, eine 16. Geige? Oder
wie groß ist keine Ahnung,
ich war größer als diese Bierflasche.
War auch sehr klein als Kind. Keine Ahnung, was das war. Ich kenne es nur von Videos, sieht irgendwie sehr, sehr lustig 3 aus.
3?
Ja.
Chapeau. Verübt sich.
Chapeau.
Ja.
Gut. Jetzt kommen wir zum nächsten Klischee. Ist irgendwie erstaunlich, dass das wirklich Leute suchen. Und aber ja, klassische Musik vermittelt keine Emotionen.
Ja, da hat auf jeden Fall jemand diesen Begriff gegoogelt, der noch nie klassische Musik gehört hat. Also ich kann mir vorstellen, wenn man so eine bestimmte Art von klassischer Musik hört, die irgendwo so bei Klassikradio so rumgedudelt wird, dass man das dann vielleicht so ein bisschen denkt, so irgendwelche ein bisschen gedehnteren Stellen aus irgendwelchen Mozart-Sinfonien. Ja,
Hauptsache weich und so.
Ja, genau.
So im Hintergrund säuseln.
Also eine kleine
gar unaufgeregt. Ja, und
genau, ja. Dass man das dann denkt, aber das, keine Ahnung, das ist wie wenn man nur ein Graubrot gegessen hat und deswegen denkt, Essen schmeckt nicht. So. Gibt es echt noch wirklich sehr, sehr, sehr viel mehr. Und die ganzen, keine Ahnung, Torten und Falafels und leckeren Steaks der Musik sind unfassbar emotional. Und ja, ich glaube, da muss man aber ein bisschen was hören.
Es gab irgendwann mal, gibt es immer wieder so die Ranglisten der emotionalsten Musikstücke überhaupt. Das ist sehr durchmischt, aber ich glaube, auf Nummer 1 ist Barber Adagio for Strings. Also das ist so dieses, das kennen auch viele aus dem Platoon, dieser Vietnam-Film, wo da irgendwie der durch den Kugelhagel läuft und da 10-mal durchlöchert wird und dazu kommt auch voller Lautstärke.
Krasser Kontrast auch.
Ja, Adagio for Strings. Und also gibt, glaube ich, nichts Emotionaleres als klassische Musik für mich. Aber ja, interessant, dass es Leute so empfinden.
Vor allem vermittelt es ja auch einfach so sehr vielseitige Emotionen. Also ich meine, wenn man sich jetzt, keine Ahnung, Rockband XY anhört, kann es oft sein, dass stilistisch es oft so in eine Richtung geht. Das gibt es sicherlich auch bei gewissen Komponisten, obwohl es da vielleicht reicher ist, aber wenn man sich so ein bisschen quer durch den Gemüsegarten hört, findet man doch da relativ extreme Unterschiede auch von Stück zu Stück und Epoche zu Epoche.
Und wie du sagst, innerhalb eines Satzes von einem Stück gibt es manchmal Also Verzweiflung auf drauf folgend irgendwie Fröhlichkeit ist schon, also wenn man zum Beispiel Schumann hört, Robert Schumann, das ist zum Teil so schizophren, der war ja auch ein bisschen gaga im Kopf dann später, in Ende nicht in der Nervenheilanstalt gelandet, also ich glaube, ja.
Und da sind wir dann ja
und schon da wieder sind
bei
wir
Dating,
auch,
ne? Ja. Wo wir genau damit uns die ganze Zeit beschäftigt haben. Ja, aber diese Emotionen von klassischer Musik sind ja auch was wir zum Beispiel bei unserem Format der persönlichen Notfallkonzerte ja immer sehr, sehr plastisch erleben, wenn wir uns zu viert um einen Menschen rumsetzen, der uns gerade einen wirklich tragischen Notfall mitgeteilt hat und für den dann spielen und dann spielt man einen Ton und dann entwickelt sich daraus ein Akkord und dann merkt man, wie dieser Mensch anfängt, Tränen in den Augen zu haben. So, und dann spürt man und sieht man förmlich, dass man mit diesen Klängen ganz tiefe Bereiche der Emotionen berühren kann, die man, glaube ich, mit Sprache gar nicht erreichen kann.
Das war jetzt richtig cheesy, aber irgendwie auch wahr.
Ja, ja. Kommen wir vielleicht mal zu einem etwas seichteren Klischee, nämlich, das können wir, glaube ich, ganz gut erklären, man darf, bei klassischer Musik darf man nicht zwischen den Sätzen klatschen.
Richtig.
Ja, darf man nicht, ne?
Darf man
verboten.
Nicht.
Ist verboten. Ist
vor allem,
machen nur die,
ja,
die es nicht können.
Die outen sich dann, dass sie zum ersten Mal da sind.
Wobei,
ja,
also
ist ein schwieriges
Grafeneck.
Thema. Ja. das ist so das eins der vielleicht, Dinge, die so vielleicht so vor 30, 40 Jahren war das so das Gesprächsthema in der Pause im Konzert. So, da hat doch schon wieder jemand nach dem zweiten Satz geklatscht. Das gibt's doch gar nicht. Irgendwie so typisch gutbürgerliches, so empört sein im klassischen Konzert. Ich glaube, zu der Zeit der Komponisten war das durchaus üblich, dass da mal zwischen den Sätzen geklatscht wurde.
Oder während der Sätze zum Teil.
Oder während der
wenn
Sätze,
denen
genau.
Besonders,
ja,
gut gefallen
kommentiert
hat.
Eine schöne,
ja,
Arie,
Mozart,
die, genau, eine tolle Arie. Da gab es dann Bravo-Rufe während, ja, des Konzerts, ja, und so. Also während die Musik noch weiterspielte. Ja, das ist irgendwie ein Dünkel, der sich da so eingefahren hat. Ich meine, ich kann es auf eine gewisse Weise auch total verstehen, wenn man total in der Musik ist und jetzt einfach sich in der Stille schon vorbereitet auf den nächsten Satz als Musiker und auch als Publikum, kann es auch echt stören, wenn da irgendjemand überhaupt nicht die Energie im Raum spürt, so ungefähr, und meint so, oh, nach dem langsamen Satz muss ich jetzt 3 Sekunden später schon mal richtig Bravo rufen und laut losklatschen. Das kann auch richtig störend sein.
Ich habe neulich Mahlers 2. Sinfonie aufgeführt und das ist ja der unfassbar krasseste Schluss, den es gibt überhaupt ever. Und dann letzter Ton verklungen und eine 1/10 Sekunde später ruft einer durch die Leishalle Bravo, Bravo! Und das hat wirklich, also da waren 2200 Leute vollkommen geschockt und kamen irgendwie so 5 Minuten lang nicht mehr klar. Also, so, wie kann man das machen? Wie kann man so unfassbar unsensibel sein? Aber ehrlich gesagt, ich finde manchmal, wenn, also als das Allerschlimmste finde ich, wenn so ein Satz vorbei ist und dann klatschen so 30 Leute und die klatschen dann so und merken das und dann wird es so irgendwie so verhalten und dann klingt es so schlimm, also als würde es wirklich so dem ganzen Publikum eigentlich gar nicht gefallen haben. Das ist ja die Botschaft irgendwie so, da klatschen so ein paar so ein bisschen, dann denke ich, ja, dann klatscht lieber richtig.
Ja, ich meine, das ist ja auch, es gibt ja auch bestimmt Sätze, wo die dann vorbei sind, wo das Stück noch nicht vorbei ist, aber der Satz dann halt einfach so schmissig aufhört und so, dass das halt einfach irgendwie dazu einlädt und die Leute, die machen das ja nicht so, also ich meine, man klatscht ja nicht im Konzert, weil, oh, jetzt muss ich, ist vorbei, jetzt muss ich klatschen, also idealerweise macht man es nicht so, sondern halt einfach nur als Ventil, um wirklich da seiner Freude Ausdruck zu geben.
Und, eigentlich schön, wenn es so ist.
Ja. Ja, und wenn es dann halt einfach mal so nach einem zweiten Satz ist und das Ding hat 4 Sätze, ja, gut, warum nicht?
Ich erlebe das jetzt immer häufiger, dass so, man merkt, das Publikum weiß ganz genau, dass es eigentlich nicht klatschen sollte, sagen wir mal so, in Anführungsstrichen, aber es wird dann bewusst doch geklatscht, weil es so gut gespielt war, dass man sagt, selbstbewusst, und dann klatschen wirklich eine Reihe von Leuten und sagen einfach, okay, das war jetzt so gut, ist mir total egal, ob das Stück vorbei ist oder nicht, das muss jetzt honoriert werden. Habe ich schon häufiger jetzt erlebt in letzten Konzerten, denen ich war.
Bei unseren Konzerten umgehen wir das Problem manchmal, Das finde ich total spannend, weil wir alles miteinander verweben. Also bei Hügge zum Beispiel, dass wir eine Stunde spielen, es gibt gar keine Pausen. Was ich toll finde, weil ein weiteres Problem bei klassischer Musik für mich ist so diese Distanziertheit zwischen vorne und hinten oder vorne oben und hinten unten, diese Heiligkeit oben auf dem Podest. Und das manifestiert sich immer mal wieder dadurch, dass während des Konzerts, das eben vorne gespielt wurde und hinten wird dann geklatscht. Und wenn man das einfach aufhebt und sagt, wir sind jetzt eine Stunde zusammen in diesem Raum und es gibt gar keine Pausen, alles miteinander verwoben, dann finde ich das total toll, weil man das Gefühl hat, man erlebt es einfach gemeinsam und es gibt nicht so dieses, wir sind wir und ihr seid die anderen so und wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Aber das geht natürlich bei einer Brahms-Sinfonie nicht.
Ja.
Brahms-Sinfonie. Mal schauen, ob die jetzt in das nächste Klischee reinpasst. Nämlich, es ist anstrengend, klassische Musik zu hören.
Finde ich jetzt erstmal, also anstrengend ist schon mal negativ konnotiert. Ich würde es umformulieren und sagen, zum Teil recht anspruchsvoll. Genauso wie ein gutes Buch oder ein, weiß nicht, wenn man irgendwie die Nationalgalerie in Berlin anguckt, ist bestimmt auch irgendwie anstrengend, da 3 Stunden von Bild zu Bild zu gehen. Aber weiß nicht, sind nicht alle guten Sachen auch ein bisschen anstrengend? Weil irgendwie finde ich jetzt gar nicht so schlimm, dieses Klischee. Teile es auch ein bisschen. Wenn ich irgendwie einen neuen Musikabend höre, ist durchaus manchmal anstrengend. Aber kann auch ganz toll sein, das Anstrengende. Muss ja nicht alles easy sein, oder?
Ja. Das ist voll das gute Thema für uns, Moritz. Ich stimme dir zu. Ich finde, du hast absolut recht damit, dass du sagst, dass es manchmal anstrengend ist. Aber ich finde, es ist ganz oft überhaupt nicht anstrengend. Es kommt einfach total drauf an, was man hört. Ich würde sagen, wenn man neue Musik hört, dann ist es sehr, sehr oft sehr anstrengend. Und da kann man sich dann überlegen, ob das vielleicht auch gut ist und vielleicht mal wichtig und dann muss man durch irgendwas durch und so. Aber die allermeiste andere Musik, finde ich, wenn man sie im Konzert erlebt und live und die Musiker irgendwie dicht sind und sowas, würde ich nicht als anstrengend bezeichnen, sondern als vielleicht manchmal überfordernd, weil da so viel passiert, je nachdem, wie viel klassische Musik schon gehört hat. Und das Einzige, was ich manchmal anstrengend finde oder wo ich denke, dass das Publikum es anstrengend finden könnte, ist, wenn die Musik sehr lange geht. Mhm. Also wenn man, was weiß ich, 1,5 Stunden Konzert hört mit Stücken, die man noch nie gehört hat und so einfach. Und es hört einfach ja auch nie auf. Gibt irgendwie wenig Pausen, wird nie was geredet. Also bei Popkonzerten ist einfach zwischendurch auch immer wieder so viel Auflockerung und so. Ne?
Ja, oder da könnte man auch schnell mal rausgehen, falls es irgendwie doof ist und sich ein Bier holen oder so. Ja.
Stimmt, Elbphilharmonie-Eröffnung war ja auch irgendwie so ein Marathon, auch für das Orchester. Ich glaube, die haben über, weiß nicht, wie lange haben die gespielt? Eigentlich so zwei komplette.
Ich habe eine Viertelstunde reingeguckt in den Stream.
Aber das, also ich glaube, die haben 2 komplette Konzertprogramme gespielt, so an einem Tag. Ja. Mhm. 3 Stunden oder so haben die da live gestreamt.
Ja, und dann nach 2 Stunden hätte ich es auch anstrengend gefunden, glaube ich, da im Publikum.
Ja, oder sich jetzt irgendwie, es hängt ja auch immer drauf an, wie man das jetzt hört. Und also ich erinnere mich einmal irgendwie eine Bruckner-Sinfonie gehört und sie war auch relativ schlecht gespielt. Und dann saß ich dann halt eben in so einer Kirche auf einer Bank, es war ungemütlich und es war kalt und dann war das da vorne auch nichts. Und dann muss ich auch sagen, das fand ich auch anstrengend so. Oder ich könnte es mir auch nicht vorstellen, Bayreuth, da irgendwie sich so 4 Stunden...
Sehr unbequeme Stühle.
Ja, also extremst unbequeme Stühle. Also das
finde ich auch... Aber da ist zum Beispiel dann, greift genau das, was ich gerade gesagt habe, anstrengend im Sinne von gar nicht so negativ, sondern man, also wie ein Marathon laufen oder wie irgendwas, was halt wirklich einen fordert. Ja, also man nimmt die Anstrengung in Kauf, um einfach das zu erleben. Finde ich toll, dass Leute das machen.
Ja.
Absolut. Super.
Vielleicht nicht jeden Tag.
Vielleicht nicht zum Frühstück.
Vielleicht passt unser nächstes Klischee ja ganz gut nach Bayreuth. Nämlich, klassische Musik ist nur etwas für vergeistigte Intellektuelle.
Ja, Moritz, sag doch mal was.
Vergeistigte Intellektuelle. Also das nur ist auf jeden Fall schon mal Quatsch. Und also ich meine, ich glaube, es gibt wenig populärere Stücke als die Vier Jahreszeiten von Vivaldi zum Beispiel als Beispiel oder Eine kleine Nachtmusik oder irgendwie Air von Bach, das kennt eigentlich jeder zweite Mensch so auf dem Planeten mehr oder weniger. Das kann also, ist rein faktisch schon mal falsch, kann man ganz einfach sagen. Darüber hinaus, stimme ich da auch Thomas natürlich zu. Es gibt ganz einfach zugängliche klassische Musik, die wunderschön ist, ganz simpel und in ihrer Simplizität gleichzeitig irgendwie zauberhaft und genial, wie vieles von Mozart zum Beispiel.
Was ich denke, ist halt, man kann sich ja sehr viel mit klassischer Musik oder den Hintergründen dieser Musiken immer befassen, Stichwort Konzerteinführung, man kann Bücher über die Symphonien lesen und natürlich kann man sich da geistig drüber bilden, man kann natürlich auch mit einem ganz unvoreingenommenen oder unvorgebildeten Eindruck sich diese Musiken irgendwie anhören und da sicherlich ein tolles Erlebnis mit haben, also man kann da, glaube ich, relativ frei entscheiden, wie man rangeht, man muss es sicherlich nicht vergeistigt intellektualisiert irgendwie tun, aber ich finde, man kann, wenn man zum Beispiel Hintergründe oder Motive oder irgendwas darin wiedererkennt oder sich da irgendwie was durchgelesen hat, man kann da natürlich das für sich, glaube ich, noch tiefer irgendwie erschließen dann auch. Also mir macht das jedenfalls immer Spaß, ja. Mhm.
Aber genau, muss überhaupt nicht.
Ja.
Also ich finde ja auch, also habe auch ganz viele Freunde, die irgendwie, die jetzt, also die keine Musiker sind und die zum Beispiel gerne wie klassische Musik beim Lernen hören, so im Hintergrund. Das wäre jetzt was ich mir persönlich nicht vorstellen könnte, das zu tun, weil ich kann das nicht so nebenbei hören, aber denke ich mir so, warum nicht, ne? Für die ist es dann so, da ist kein Text, da ist nichts, was die ablenkt und irgendwas, was da irgendwie so, funktioniert halt irgendwie für die. Und das ist ja dann auch irgendwie für sowas. Sowas finde ich auch okay.
Also bei mir gibt es ganz oft, oder ich glaube, wahrscheinlich haben das schon alle von uns mal erlebt, die Leute, die nach dem Konzert zu einem gehen und sagen, ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung von klassischer Musik, ich kenne mich ja gar nicht aus, aber das war ganz, ganz schön. Und man will eigentlich immer nur sagen, ja, du musst dich auch überhaupt gar nicht auskennen, wenn es dir gefallen hat, das ist alles, was ich von dir will. Also du musst es nur anhören, das ist es.
Aber das zeigt ja auch schon so viel, ne?
Das
dass sie denken,
viel,
sie ja. müssten da so viel Ahnung von haben. Und das ist ja eigentlich auch witzig, ne? Diese ganzen Klischees sind ja alle irgendwie so auf eine Art ein bisschen ähnlich. Und alle sagen so ein bisschen, klassische Musik ist nichts für mich. Und das ist ja echt die Frage, warum ist das so?
Also
warum
das so
denken so viele Leute,
du,
dass das klassische Musik anscheinend nichts für sie sein soll? Das muss ja irgendwas damit zu tun haben, dass klassische Musik so ein bisschen diesen Eindruck erweckt, dass sie auch nichts mit diesen Menschen zu tun haben will. Ne, das ist so ein, klassische Musik ist nur für einen elitären Kreis, nur für ältere Menschen, nur für die, es ist irgendwie langweilig. Bla, bla.
Das ist ein Lebensstil.
Ja, das kenne ich ja auch von meinen Kumpels zum Beispiel aus Bandzeiten von früher, wenn die sich ein Konzert anhören von mir oder von anderen Leuten, dann kommt die Frage, was soll ich denn da anziehen? Wann wird geklatscht? Das, was wir gerade schon hatten, da gibt es irgendwie so diese Angst, irgendwie nicht reinzupassen, auch so Äußerlichkeiten die ganze Zeit, wo ich mir dann denke, hey, ist egal, wann du klatscht, ist egal, was du anhast, ziehst du einfach rein und guck, wie es dir gefällt, aber da gibt es einfach so große irgendwie Hemmschwellen, Barrieren, ja, und das ist eigentlich ein Problem.
Das die ist Leute, absolut ein Problem, ja.
Die Leute suchen ja auch einfach nach Dingen, die zu ihnen passen, ne? Und gehen zu Veranstaltungen, die zu ihnen passen. Und erstmal passt das nicht. So, ich bin 24, hab einen Dutt und lange Schlaghosen und mag klassische Musik, aber ein klassisches Konzert passt nicht zu mir. So, dann muss man irgendwie gucken, wie man vielleicht ein Konzert so inszeniert, dass es zu solchen Leuten halt auch mal passt. Und deswegen auch kommen.
Das ist ganz interessant, weil ich immer das Gefühl habe, das was Geile bei klassischer Musik ist, dass es auf der Bühne eben nicht nur Supermodels gibt, wie oft in der Popmusik. Also man hat das Gefühl, es kommt wirklich darauf an, was die Leute künstlerisch zu sagen haben. Und so diese Vermarktungssache, die ist noch nicht so, also die ist schon auch schon sehr,
gibt's
sehr stark.
Auch, ne? Es gibt so, also gibt's wenn ich so ein auch? Paar Geigerinnen und Pianistinnen, die da mit deren Markenzeichen besonders kurze Röcke sind und also
oder bei den Männern natürlich auch.
Bei den Männern auch, ja. Aber ich bin mir auch ganz sicher, dass viele Leute bei Ann-Sophie Mutter wirklich nur ins Konzert gehen, weil sie wissen
mehr,
wollen.
Oder?
Jetzt, ja, aber die ist immer noch eine sehr elegante Frau, ja.
Okay.
Aber und immer noch sehr extravaganter Kleidungsstil. Also da hat sich nicht so viel getan.
Ja, stimmt schon, aber also das, dass man irgendwie das Gefühl hat, so ein anderer Schiff ist jetzt kein Sexsymbol oder so. Martha Argerich vielleicht auch nicht mehr und oh Gott, jetzt will ich gar nicht, ja, nicht zu nahe treten. Aber
sie wird den Podcast nicht hören.
Ja, hoffen wir es mal. Aber also es kommt jetzt nicht mehr drauf an, auf sozusagen, wie sieht man aus und so, sondern es kommt wirklich drauf an, was hat man drauf, so ungefähr. Das finde ich eigentlich
schön. Was hat man zu sagen?
Ja. Genau, ja.
Das ist doch ein schönes Schlusswort für unser Thema, die größten Klischees über klassische Musik. Ja, schon ein paar verrückte Sachen dabei, die ich nicht gedacht. Also, warte mal, eins habe ich noch. Eins der meist gegoogelten Sachen ist, wenn man eingibt, warum spielt man so oft klassische Musik am Bahnhof?
Ja, geil. Ja, da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht, was das eigentlich für eine Botschaft ist.
Ich hab da was eine ganz eindeutige Erklärung zu, zumindest vernommen, ich weiß nicht, ob die stimmt, dass die Drogensüchtigen mögen das nicht, wenn sie sich eine Line ziehen oder eine Spritze setzen oder was auch immer. Das ist zu stressig für den Trip.
Zu viele Emotionen. Echt,
aber da wird jetzt nicht so stressige klassische Musik gespielt.
Doch,
eigentlich, ne?
Ganz oft so Barock, irgendwie so.
Stressiger Barock.
Ja, also halt irgendwie so was irgendwie zu viel Aktion. Nicht so ein ruhige Sache, sondern eher so. Und ich glaube, das.
Da könnte man aber natürlich auch echt viele andere Musik spielen, die auch stressig ist. Ja, so, ne?
Aber
das ist nämlich
so eine edukative Maßnahme. So
ja, eben, das ist der andere Hintergrund dieser Frage immer so, ne? Dass man da sowas vermutet, so, dass man damit irgendwie so einen, weiß ich nicht, so eine Bürgerlichkeit in den Raum bringen will, an der sich alle dann irgendwie stoßen und dann fühlen sie sich da nicht wohl, weil sie denken, hier ist die Atmosphäre irgendwie, keine Ahnung. Oder gab es da irgendeine Antwort dazu schon?
Ich hab nicht auf Enter gedrückt, tatsächlich. Ich habe nur gesehen, was das, und es war, wenn man, warum ist klassische Musik, ist das der fünfte Treffer. Ja. Also, warum ist klassische Musik am Bahnhof? Nö. Aber
das können wir ja mal rauskriegen.
Also, ich finde, ich habe eine ganz...
ja es war die, sehr, vielleicht sehr aber ein Teil davon. Ne? Ich glaube, da gibt es noch mehr Schichten. Ja. Ja. Mhm. Naja gut, das können wir in den nächsten Folgen können wir das ja mal machen.
Können wir das aufklären, ja.
Können wir das aufklären, genau. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, wir produzieren natürlich auch gerne weitere Folgen, aber ihr könnt uns auch live bei Konzerten und Konzerten hören. Zum Beispiel haben wir Darkroom, da haben wir schon gesprochen, im September und im
November.
Und im November.
Schauspielhaus in Hannover.
Genau, dann spielen wir ein Schattenkonzert am 18. Oktober in Hannover im Goethe-Exil und am 19. Oktober in Bremen. Das ist ein Projekt, wo bei dem drei Opfer von Zwangsprostitution hinter Schattenwänden ihre Lebens- und Leidensgeschichte erzählen, die wir dann noch in Musik fassen. Und genau, dann wollen wir noch eine musikalische Geisterbahn bauen, aber da wissen wir noch nicht genau, wie das alles aussehen wird und da erzählen wir euch in den nächsten Folgen mehr
erst,
darüber.
Wenn das spruchreif ist, ja.
Genau. Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Liked uns, gebt uns Bewertungen. Wir freuen uns über 5 Sterne bei iTunes, damit auch andere Leute mitbekommen, dass es dieses Format gibt. Besucht das Orchester im Treppenhaus auf Facebook und auf Instagram. Und seid gespannt auf die nächsten Folgen. Einen Schmankerl haben wir aber natürlich. Wir wollen euch immer am Schluss ein ganzes Musikstück, das uns sehr gefällt und von dem wir finden, dass es sehr schön ist, am Schluss zur Verfügung stellen, was ihr jetzt hören könnt. Könnt natürlich auch schon abschalten, falls ihr uns nur reden hören wollt. Aber ansonsten bleibt dran für
Onega. Pastoral d'été.
Haben wir uns nicht geeinigt, dass er Schweizer und nicht Franzose war?
Honegger. Oder vielleicht Honegger.
Honegger.
Ja.
Genau. Pastoral d'été von Arthur Honegger.
Honegger.
Stocksteif und Brüde. Der Podcast für klassische Musik. We'll be right back.
Aufwecken.
Ja, wir haben nämlich ganz vergessen zu erklären, oder also, naja, warum heißen wir Stocksteif und Prüde?
Also wir heißen Stocksteif und Prüde, weil rechts neben mir.
Das können Stocksteif. Die Leute ganz so lange nicht sehen, wenn du damit meinst.
Links neben mir sitzt Prüde.
Einfach ein provokanter Titel, der hoffentlich das Gegenteil von dem bestätigt, was der Name so sagt.
Weil wir sind nämlich alle mega cool.
Ja. Wir und so Musiker. Richtig entspannt.
So, jetzt erstmal Frack aus.